Unser Thema heute heißt die beste Lebensversicherung, Psalm 37, in der Reihe mehr vom Leben haben. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust, denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg, aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Herr, mach uns auch so ruhig, still und geborgen. Amen. Ich weiß nicht, wie Sie über Versicherungen denken. Da gibt es ja manche, die haben so eine negative Meinung. Ich denke, es ist eine schöne Sache, dass es Versicherungen gibt. Welcher Familienvater könnte seine Buben noch im Hof kicken lassen, wenn er nicht eine Haftpflichtversicherung hätte? Es wäre ja viel zu riskant heute. Und von Gesetzes wegen ist es vorgeschrieben, dass jeder, der Auto fährt, eine Haftpflichtversicherung haben muss, weil Unfälle einfach vorkommen. Also Versicherungen sind eine gute Sache. Nur manchmal greifen sie im Namen so ein bisschen groß hin und man denkt, welche Sicherheit sie einem geben könnten. Der Mann wohnt gleich nebenan, rings um die Ecke und hoffentlich allianzversichert. Aber was nachher hebt, das ist die Frage. Was hat man denn an Sicherheit? Die Namen stimmen gar nicht. Da können Sie eine Lebensversicherung haben und sterben trotzdem. Sie haben eine Krankenversicherung und werden dennoch krank. Sie haben eine Unfallversicherung und machen trotzdem Unfälle. Ja, sagen ja gerade deswegen, ich möchte sie ja ausnützen. Oder Sie sagen, ich habe eine Feuerversicherung und dann brennt es bei mir. Ja, das ist ja gerade der Sinn. Für den Fall ist es ja gerade gebaut. Sehen Sie, die Versicherungen, die können uns nicht bewahren vor den schrecklichen Unfällen. Ich kann mich nicht fürs Leben versichern. Nun ist mir das ein fröhlicher Gedanke, dass wenn ich schon sterbe, dass meine Familie wenigstens ein Happen Geld kriegt. Aber es ist ein schwacher Trost. Ich möchte ja mein Leben sichern. Und das kann ich gar nicht. Ich will mich vor Unfällen sichern. Das kann ich nicht. Ich will mich vor Krankheit sichern. Kann ich auch nicht. Ist ja ganz schön, dass wenigstens die Arztkosten bezahlt sind. Wenn schon. Aber das ist die kleinere Not, wenn ich krank werde. Da bewegen mich noch ganz andere Dinge. Darum bin ich so dankbar, dass das Bibelwort hier hineinredet. Es gibt ja gar keine menschliche Sicherung des Lebens. Nur in der Glaubensverbindung mit dem lebendigen Gott kann ich mir das Leben überhaupt sichern. Im Angesicht des Todes, vor der Macht der Krankheit, mittendrin in Unfällen und in Leiden, kann ich geborgen sein durch den Glauben allein. Eine andere Sicherung kenne ich nicht. Und möchte ich also heute darüber predigen, wie man sich des Lebens versichert. Der David hat ja den Psalm noch ein bisschen länger gedichtet. Ein wunderschöner Psalm, der von großem Frieden redet. Und er hat eine ganz nette Einteilung gefunden, die hätte ich ihm gern nachgemacht. Da hat er 24 Teile, keine Angst. Für jeden Buchstaben ein neuer Vers. Paul Gerhardt hat das ja in diesem Lied noch nachgemacht, indem er ein Wort genommen hat von diesem Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege, und hat immer ein Vers mit diesem Wort angefangen. Das war dieser Dichtung des Psalms 37 nachgemacht. Ich will mich heute nur auf drei Dinge beschränken, weil ich meine, das ist so unser sonntägliches Fassungsvermögen, obwohl noch viel mehr in dem Psalm drin steht. Mein erster Punkt, der mir wichtig ist, und ich sage das so deutlich, damit Sie es behalten, damit Sie nicht nur Gefühle mitnehmen aus dem Gottesdienst, sondern Lehre und Wissen. Wie man sich des Lebens versichert, auch unter aufreibenden Erlebnissen. Haben Sie aufreibende Erlebnisse? Was einem so manche erzählen können, das ist schon aufreibend. Was die mitmachen und wie da böse Menschen mitspielen. Nun leben wir heute in einer sehr friedlichen Welt. Wir haben Möglichkeiten zu klagen, zum Gericht zu gehen. Wir können uns beschweren, wir können Protestschreiben machen. Im schlimmsten Fall wenden wir uns an den Abgeordneten und wir können mitreden. Wir haben ganz vergessen, dass in weiten Teilen der Welt kein Recht mehr herrscht. Dass das Böse willkürlich zugreift. Ich verstehe die Erregung heute, die so viele unserer Bürger ergriffen hat über den Terroristenanschlägen. Ja, in diesem Sinn, dass sie erst fühlen, wie wäre das, wenn es gar kein Recht mehr gäbe. Wenn bloß noch ein paar herrschen über uns und wir können gar nichts mehr dagegen machen. Wehrlos ist man preisgegeben. Wie wird denn das einmal sein? Wenn wehrlose Kinder niedergeschossen werden, das ist ja noch gar nicht so weit. Aber wenn das kommt, und da erzählt uns hier dieser David in diesem Lied von seinem Leben. Und er lebt in einer Zeit, wo es kein Recht mehr gab. Am letzten Sonntag, wenn Sie da waren, haben Sie es doch gehört, wie der Saul seinen Speer nach ihm warf. Und gerade kann er sich noch ducken. Mehr Glück als Verstand, hätten wir gesagt. Dass er sein Leben überhaupt noch gerettet hat, gerade noch durchgekommen. Aber wo konnte er denn hin? Er konnte in keinem Ort mehr untertauchen. Er konnte nur in der Wüste leben und da gab es kein Wasser und kein Brot mehr und keine Menschen mehr, die ihm beistanden. Und dann zog noch der König Saul mit Soldaten hinter ihm her. Unter aufreibenden Erlebnissen. Ich möchte die bitteren Erfahrungen, die Sie in dieser Welt machen, nicht herunterspielen. Ich weiß, wie manche bös durchmischen, wenn heute einer seine Stellung verliert. Wenn heute einer in der Liebe betrogen wird, enttäuscht wird von einem Menschen. Wenn heute einer sein Wort bricht, auf das man gebaut hat. Was gibt es für schwere Dinge, wenn Eltern von ihren Kindern verhöhnt, verlacht und verlassen werden? Wenn einer in Leiden da liegt und keiner kümmert sich um ihn. Ich möchte es gar nicht mehr aufzählen, Sie wissen, wie furchtbare Dinge geschehen können. Und doch meine ich, der David, der hier spricht, der kann ja mitreden. Der ging selbst durch Schweres durch. Nun sagen wir ja, in Spannungen muss man eben versöhnend wirken. Das hat David probiert. Er war ja in einer Höhle versteckt gesessen. Und dann hört er draußen Schritte und dann jetzt kommt das Schlimmste, der Saul kommt gerade noch in die Höhle, wo er hinten drin sitzt, er hält einen Atem an. Aber Saul macht sich zum Schlafen bequem und in der Nacht geht er vor und sein Freund sagt ihm, du stich einmal zu, dass es das zweite Mal nicht mehr nötig sein wird. Da ist ein Spieß, schlag zu. Und David sagt, nein, mein Leben steht in Gottes Hand. Ich kann dort keine Gewalt an den, Gesalbten Gottes anlegen. Schneide nur ein Eck vom Mantel ab. Wie Saul wohl geguckt hat am nächsten Morgen, als der Zipfel da weg war. Und dann ruft es von der anderen Saalseite, König, und hat das David den Zipfel in der Hand. Und sagt, was jagst du einen Floh? Ich hätte dich töten können, ich töte dich nicht. Er geht so weit, dass der Saul ruft, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und jetzt muss es doch zur Versöhnung kommen. Wissen Sie, zu was es kommt? Zur neuen Verfolgung. Zur neuen Verfolgung. Dass wir uns nicht täuschen über das Böse in der Welt. In unserer Generation war man sehr harmlos, was die Erziehung der jungen Menschen anbelangte. Man hat gar nicht mehr es für möglich gehalten, dass es Böses im Menschen gibt. Wir brauchen uns gar nicht wundern, wenn wir mit der Macht des Bösen konfrontiert werden. Das sprengt alle Maßstäbe. Wie am Donnerstag unser John Wilson da drüben war und ich habe ihn am nächsten Tag am Essen gefragt, ob er denn diese Leute gekannt hat, die dort in Uganda erschossen wurden, neulich diese 15. Dann sagt er, der eine war ein enger Freund von ihm. Ohne Grund. Ein Mensch, der nie etwas tat, nie Gewalt übte, nie politisch war. Grundlos erschossen wird. Wenn sie in der Welt leben, wo sie hinschauen, das reibt einen auf. Da will man sich erregen. Und manche müssen durch so viel Böses hindurchgehen, dass man meint, sie stehen fortwährend im Regen und es sei kein schützendes Dach da. Und nun gibt uns David ein Rezept und er sagt, entrüste dich nicht. Ich könnte sagen, reg dich nicht auf. Das haben uns doch schon viele erzählt, reg dich doch gar nicht auf. Wie wenn man das könnte. In dieser Welt regt man sich einfach auf. Das geht doch gar nicht anders, wenn solche Dinge passieren, wenn so etwas Gemeines geschieht. Aber Sie müssen darauf achten, wer das sagt. Das sagt einer, der mitten durchging. Das sagt nicht einer dieser Oberflächlichen, an denen alles abprallt und die nie mitfühlen können, wie das ist, wenn einer leidet. Der David hat gelitten, als sein Sohn noch die Revolution anzettelte. Und er barfuß den Ölberg hinaufging und dann floh bis jenseits über den Jordan ins heutige Gebiet von Jordanien hinein. So weit musste er laufen. Und David sagt, ich will das tragen, ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun. Der Herr führt mich den Weg der Erniedrigung und der Demütigung. Dass da Christen plötzlich merken, das ist ein Weg Gottes, den ich gehen muss. Das ist gar nicht so, dass mir Gott immer Steine aus dem Weg räumt. Im Gegenteil, er kann mich ganz tief unten durchführen. Und dann will ich meinen Mund nicht auftun, sondern schweigen. Wir denken an einen anderen im Neuen Testament, den Paulus. Wie oft er in Haft war, obwohl er nie was Böses getan hat. Nie. Er hat keinen beleidigt, keinen angegriffen, keinen Aufruhr angezettelt. Und dann saß er wieder lange Zeit im Gefängnis. Ich wäre an diesen Gitterstäben, ich hätte so lange mich wundgerieben, bis ich mir irgendwo den Kopf angeschlagen hätte. Und Paulus bleibt ganz ruhig und sagt, meine Aufgabe ist es, den Wärtern Liebe zu zeigen, unter aufreibenden Erlebnissen still zu werden, sich nicht zu entrüsten. Das hat ja Jesus uns vorexerziert. Wir können uns das so richtig gar nie vorstellen in seiner ganzen Tiefe, wie sie Jesus verlacht und verspottet haben. Ich habe so einen Schaukasten von unserer Gemeinde in meiner Hauswand und da muss ich immer zweimal in der Woche die Scheibe putzen. Da gibt es so, irgendeiner muss hier in der Gegend vorbeilaufen, der immer so eine volle Ladung auf diese Scheibe spuckt. Da sieht es hässlich aus. Entschuldigen Sie, dass ich das so austappe. Aber ich habe das gestern abgekratzt und ich ekle mich da irgendwie. Sie verstehen das? Und da denke ich, da haben Sie Jesus angespeit, dachte ich gestern, ins Gesicht. Und das, was ich da abkratzte von der Scheibe, das war ihm ins Gesicht gespuckt. Und dann blieb Jesus still. Reg dich nicht auf und entrüste dich nicht. Wir gehen durch eine Welt durch, in der Furchtbares geschieht. Ich habe gar keine Probleme in meiner Familie. Ich habe so einen schönen Frieden. Und dann wird uns dieses Wort gegeben und ich denke, es ist ein Wort für viele von Ihnen, die in der Woche drinstehen, in einer Mühle, die sie schier zerbricht und zerreibt, die in ihrer Körperkraft angegriffen sind, die mit ihren Nerven gar nicht mehr weiter können, weil sie so gefordert sind. Und dann verlangt David, sei doch ruhig. Warum kann er denn das sagen? Hoffe auf den Herrn, das heißt doch, vertrau doch auf ihn, das heißt doch, steh doch ganz still und fest hin. Du hast doch den lebendigen Herrn vor dir. Montagmorgen, 6.15 Uhr und der Wecker schellt, da stehst doch du in der Hand des Herrn, wie wir nachher singen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Was können mir denn Menschen tun? Habe deine Lust am Herrn. Das muss ja Platz haben am Anfang eines Tages, dass ich mich freuen kann. Du bist da. Und du lässt mich nicht los mit deiner starken Hand, wo du mich hältst. Lust haben am Herrn. So wie man sich freut an einem guten Kaffee am Morgen. So wie man sich freut an einem guten Mittagessen. An einem schönen Spaziergang heute Mittag. Habe deine Lust daran am Herrn. Das soll dich ganz erfüllen und erfreuen. Dann kannst du diese bitteren Gefühle niederdrücken, die einen manchmal schwer belasten können. Wir leben heute in Zeiten des Friedens, aber wenn es einmal bei uns ganz anders sein sollte und wenn wir durch das Unrecht mitten hindurchgehen müssen, ich will meinen Mund nicht auftun, ich will schweigen. Der Kirchenvater Tertullian hat im alten Römerreich, als die furchtbaren Christenverfolgungen tobten, ein Wort gesprochen, das man nie begreifen kann. Damals wurden Tausende von Christen vor die Löwen geworfen, man hat sie aus den Häusern gezerrt, gejagt, gehetzt. Dann hat er nur gesagt, es ist nur ein Wölkchen, das vergeht. Spinnt er denn? Wo Menschen mit ihrem Leben unschuldig leiden, es ist ein Wölkchen. Das ist dieser Blick des Glaubens, den uns David lehrt, der das selbst in seinem Leben über Jahre hinweg durchprobiert hat und bestätigen kann. Es ist nur ein Wölkchen. Sieh doch nicht auf das Leben derer, die du so stolz daherleben siehst. Es geht ihnen gut, sie sind ohne Not, sie haben alles. Es ist wie das Kraut auf dem Feld, wie das Gras, das vergeht. Was ist denn in 60 Jahren mit dem so reichen Leben dieser Menschen? Es geht doch vorbei. Habe du deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und lehre redlich. Lebe du in der Gerechtigkeit. Der David sagt nur, wehe, wenn du selber nicht auf dem Fundament stehst. Bleibe du im Recht tun, im Gehorsam Gottes, dass er dich nicht loslässt. Wir haben das Lied von Paul Gerhardt gesungen. Das ist die eine Episode in seinem Leben dafür so bezeichnend. Gräfin Heinichen hat einen Bauernhof seiner Eltern ererbt mit so einer kleinen angeschlossenen Brauerei, wie man das früher hatte. Die Schweden kamen und verlangten eine Kriegsschadenszahlung. War irrsinnig hoch. 10.000 Golddukaten. Die Leute haben alles Geld zusammengeholt, was sie gerade holen konnten. Alles hinausgetragen zu den Schweden. Und sie waren so erleichtert, als die Summe beieinander war. Und was machten die Schweden? Sie zogen nicht ab, sondern zündeten alles an, nachdem die Summe bezahlt war. Wissen Sie, das ist ja die Art der Geiselnehmer, dass sie zuerst ihre Sache kassieren und dann noch abschießen. Das ist das Tückische. Und das ist der Normalfall in der Welt. Und dann hat Paul Gerhardt vor den Trümmern stehend, so sehen Sie, dieser Mann, darüber nachgedacht und uns dieses Wort gegeben, als auch ein bewährter Christ. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken die sonderschönsten Freud. Es geht darum, dass wir nicht uns entrüsten, erregen, sondern dass wir still werden. Das ist Leben. Das ist Leben mitten unter aufreibenden Erlebnissen. Lust zu haben am Herrn. Zweitens, wie man sich des Lebens versichert. Und nun, unter schweren Sorgen. Das erste war unter aufreibenden Erlebnissen und nun unter schweren Sorgen. Jetzt kommen wir zu diesem schönen Vers. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Ich kann die Sorgen nicht von mir wegtun, die Sorgen überfallen mich. Wenn ich aufwache, sind sie einfach da, manchmal drücken sie mich noch im Traume. Wie werde ich mit den Sorgen fertig? Man kann ja nicht sagen, ich hänge die Sorgen am Haken an der Garderobe auf. Das wäre so schön, wenn man sie so wegnehmen könnte. Darum steht hier das Wort befehlen. Das ist hier ein ganz autoritäres Diktieren notwendig. Oder ich denke jetzt an einen Chef. Da gibt es ja solche, die können nicht delegieren, sagt man. Etwas aus der Hand geben und ihren Mitarbeitern sagen, das machst du. Die wollen alles in ihren Fingern behalten. Und genau diesen Fehler machen wir. Und davon spricht David, dass man nicht bloß die Sorgen, sondern sein ganzes Leben in der Hand haben will. Wie ist denn das mit Ihren Berufsentscheidungen? Haben Sie die eigentlich mit Gott durchgesprochen? Oder haben Sie die Gott befohlen? Ihre Geldangelegenheiten, Ihre Freizeitpläne, haben Sie es mit Gott geregelt? Befiehl dem Herrn deine Wege. Sie können Sorgen nur auf Gott legen, wenn Sie auch Ihren ganzen Lebensweg unter Gott gestellt haben. Ich könnte diesen Vers auch anders übersetzen. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Das ist ein ganz kühnes Wegschieben. Es ist eine ganze Menge Dinge, die uns heute bewegen, wenn wir so im Gottesdienst zusammenkommen. Und dann darf ich sagen, die ganze Last meines Weges wälze ich jetzt auf Gott hin. Das ist doch nicht meine Sache. Es geht Ihnen doch was an. Was am Dienstag passiert, ist doch nicht mein Privatvergnügen. Das ist doch Gottes Sache. Können Sie Ihre eigenen Lebensangelegenheiten zur Sache Gottes machen, für die er haftet? Dieses große Angebot macht uns der David. Und darin liegt das Leben. Nicht, dass uns Gott alle Sorgen wegnimmt, sondern dass ich in schweren Sorgen mich des Lebens versichern kann, das Leben habe, das Leben finde. Ich möchte ein Beispiel wählen aus der Familie. Ich könnte mir nicht denken, dass Eltern ein 8- oder 9-jähriges Kind haben und dieses Kind verschließt vor den Eltern seine schweren Sorgen. Da hat sie in der Schule was ausgefressen und der Lehrer zürnt. Und das Kind sagt, das will ich selber regeln. Statt dass es heimkommt und den Eltern sagt, ich habe da was, und die Mutti mal ein Besüchlein macht und den Lehrer wieder versöhnt und alles wieder einringt. Oder gab es Ärger mit den Nachbarn, ein Ball flog durchs Fenster. Wie möchte ein Kind das allein machen? Sie würden sagen, das wäre närrisch. Wie will ein Kind das regeln? Aber so kindisch handeln wir, wenn wir Sorgen selber lösen wollen, wie wenn wir es könnten. Da ist der himmlische Vater, der sagt, komm doch, ich sorge für dich. Aber ich fürchte, da liegt ein großer Fehler dazwischen. Und da hinkt dieses Bild. Bei Kindern ist uns klar, aber im Glauben stehen wir gar nicht in diesem Kindesverhältnis zu Gott. Sind Sie denn so ein natürliches, selbstverständliches Kind Gottes? Das weiß jedes Kind, wo es hingehört. Und das weiß, das ist mein Papa und das ist meine Mama. Und dann weiß es, wo es hingehört. Wissen wir es denn auch so? Mein Vater. Ich kann es nicht mehr hören, wie heute in unserer Generation die Frage diskutiert wird, ob es einen Gott gibt. Ach, welch eine müßige Frage. Wer will denn daran zweifeln? Das Problem ist doch, ob ich sagen kann, mein Gott, nicht ein Gott, mein Vater, der liebt mich, der kennt mich, der darf ich unbesorgt abends mich zur Ruhe legen, weil wenn ich aufwache, dann ist er wieder da mit seiner Liebe. Und er kennt meine Probleme und ich darf sie ihm hinlegen. Auch unter aufreibenden Sorgen mich des Lebens versichern. Ich kann Sorgen nicht wegdrängen, aber ich kann sie im Glauben überwinden. Ich kann die Last meines Weges auf den Herrn wälzen und ganz ruhig sein. Ich kann meine Lebensprobleme zur Sache Gottes machen und dann sorgt er dafür. Ich gebrauche da gerne ein Bild. Wenn ein Kind gegen einen Schachweltmeister spielt, eine Partie macht, wie geht das aus? Das Kind ist ganz zuversichtlich. Dem schnappe ich die Königin weg, die Dame oder den König und das geht im Nu zu Ende, den setze ich matt. Ach, dieses dumme Kind, das weiß gar nicht, dass der Schachweltmeister ja die Züge schon im Voraus sieht. Und wir haben einen Herrn zum Vater, der Züge weit voraussieht, der das Böse, das in unserem Leben uns begegnet, mit seinen Schachzügen begegnet. Dass all das, was uns oft so bestimmt und ängstet, dem Spielzug des kleinen Kindes vergleichbar. Und dann spielt Gott die große Partie. So war es bei Josef. 13 Jahre im Gefängnis, verlassen von Brüdern, das wirst du leben. Und er sagt am Ende zu seinen Brüdern, ihr habt ein böses Spiel mit mir gemacht, aber Gott hat aus euren bösen Zügen für mich den Sieg gemacht. Nehmen Sie die Kümmernisse Ihres Lebens, die dummen Dinge, die Drangsal, die Bedrängnis, und wissen Sie, daraus wirkt Gott etwas Neues, etwas Großes, etwas Schönes. Ich möchte noch einen dritten Punkt anfügen, wie man sich des Lebens versichert unter gefährlichen Versuchungen. Das Schlimmste ist immer wieder, dass ich nicht ruhig sein kann. Vielleicht haben Sie ein besseres Temperament als ich. Ich möchte immer wieder ausbrechen und denke, jetzt musst du doch was machen. Jetzt musst du dir Recht verschaffen. Und da ist mir zum großen Trost, dass der David ja auch so ein Haudegen war. Das war ja nicht so ein schüchternes Männlein. Als die Soldaten Israels alle Angst hatten und in ihren Zelten saßen und Goliath höhnte, da trat er auf und schlug diesen Krieger nieder. David war ein mutiger Mann. Und er wusste, dass man in dieser Welt ganz entschlossen hinstehen muss. Das steht außer jeder Diskussion. Man muss auch kämpfen. Man muss auch ringen. Man muss auch im Leben seinen Mann stehen. Aber er hat gemerkt, da gibt es Stunden, wo man bloß noch durchs finstere Tal marschiert. Und da steht auch immer wieder auf allen Seiten des Neuen Testaments, ich denke an dieses wichtige Kapitel 5 im Römerbrief, wo Paulus sagt, wir wissen, dass die Trübsal, die Bedrängnis gut ist für uns. Ich finde das nicht schön, wenn Unglücksfälle in meinem Leben passieren. Paulus sagt, doch, doch, es muss sein. Denn wenn wir herrlich und in Freuden leben, alle Tage, dann kann das nicht gut gehen. Sondern in unserem Leben kommen wir erst durch die Trübsal in die Geduld. Und Geduld wirkt Hoffnung. Erst im Warten, in dieser schweren Leidenszeit, reift der Glaube richtig aus. Das geht nicht, wenn uns alles in den Schoß fällt. Darum müssen wir solche Perioden haben, wie es der David in seinem Leben hatte. Was muss ich Ihnen hier verkündigen? Sie haben es ja. Sie könnten mir manches aus Ihren Kümmernissen erzählen, aus Leiden, das in Ihrer Nähe passiert. Und wenn Sie nichts haben, dann tragen Sie ja genug mit, oder nicht, an dem, was in Ihrer Nähe geschieht. Christen stellen sich doch unter diese Widrigkeiten und Nöte, die andere betroffen haben. Und da auf einmal reift Glaube. Und ich sehe es jetzt als eine große Gefahr, als Versuchung, und das ist mein dritter Teil, als Versuchung, dass man aus diesem Weg ausbrechen will, dass ein Kranker immer bloß drin liegt und denkt, wenn ich doch gesund wäre, wenn ich doch. Und er kommt nie zur Ruhe. Wenn einer dasteht und sagt, warum konnte das nur passieren? Mein Mann wurde mir weggerissen. Und er kann nicht merken, dass Gott gerade jetzt auf diesem Wege einen Menschen seine ganze Nähe spüren lassen will. Da steht dieser Vers, sei still dem Herrn. Wir haben daraus ein Spottwort gemacht, sei still dem Herrn. Dieses Stillsein, das in der Bibel so eine Rolle spielt, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Ich habe Ihnen gesagt, dass es nicht in meiner Temperamentsveranlagung liegt. Und doch die großen Dinge nur aus dieser Stille geschehen, wo man warten kann und es in seine Hand legt und weiß, er sorgt für mich. Ich bin froh, dass es auch im Evangelium nicht verschwiegen wird, dass es Jesus schwer fiel, in Gethsemane still zu werden und zu wissen, das muss geschehen und ich muss hindurch. Dann hat er mit dem Vater gerungen, Vater, wenn es möglich wäre. Und er hat sagen können, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Denn wenn sie das sagen können, dein Wille geschehe, dann sind sie erst ruhig. Und dann stehen sie erst auf der Spitze der Freude des Glaubens. Dann haben sie erst das, was ihnen eigentlich Gott zugesprochen hat. Gewissheit, Frieden, Freude im Getümmel der Welt mittendrin. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Ich würde es lieber übersetzen. Ruhe in ihm, so wie ein Kind schlafen kann im Schoß der Mutter. Da kann drumherum alles wild sein und laut sein. Da liegt das Kind geborgen. Das ist der Zuspruch, der mir gilt und der mir von Jesus Christus versprochen wird, wenn ich mich des Lebens versichern will, unter aufreibenden Erlebnissen, unter schweren Sorgen oder unter Versuchungen, wo ich immer vor der Gefahr stehe, ich will das Leben woanders suchen, im problemfreien Raum. Das gibt's doch nicht. Es gibt auch nicht Lösung aller Probleme im Christenleben. Aber es gibt eine Überwindung dieser Versuchung. Da, wo ich neidisch sehe auf das Leben doch Unangefochtenen, nein, da, wo ich mittendrin stehe und mich berge in ihm, lassen Sie mich schließen mit dem Wort, mit dem ich den Gottesdienst heute eröffnet habe. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Darin liegt das Leben. Wir singen hier so wenig Verse, deshalb will ich den Vers zum Schluss lesen, den wir im ersten Gottesdienst gesungen haben von Johann Christoph Blumhardt. Sei still zu Gott, der wunderbar zu sein noch nicht vergessen hat. Harr seiner fest und glaub's, dass er erschein und zeige mit der Tat, wie leicht ihm's ist in allen Dingen das Herrlichste noch zu vollbringen. Sei still zu Gott, denn darin liegt das Leben. Amen. Und wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.